Woche. Der Funk-Podcast über was die Woche wichtig war.
Diese Woche mit diesen Themen:
KI-Song von Paula Hartmann und Berg,
ein Israel-Gaza-Update,
Generationenkonflikt, Politik auf unseren Nacken,
warum auf den Socials gerade viele Profilbilder lila sind und was das über Protest verrät.
Wir sprechen auch über die Debatte rund um eine Szene aus Temptation Island und was sie über Sex, Macht und Consent zeigt.
In diesem Podcast informieren wir, ordnen ein und wir sprechen auch über unsere persönliche Meinung. Hello.
Nade.
Schön, dich zu sehen.
Sehr schön, dich zu sehen.
Ja, welcome back aus Kölle. Köln, sorry.
Ich lieb's da, oh mein Gott. Das war so eine gute Zeit.
Nice.
Ich hoffe, alle, die den 11.11. auch gefeiert haben, hatten eine schöne Zeit und sind vielleicht nicht krank geworden. Das ist anscheinend auch so ein Ding, dass man dann auch erstmal flach liegt.
Dich hat's auch direkt erwischt.
Ja, aber I'm back. I'm back in a better.
Ja, was hat dich die Woche beschäftigt?
Wie so viele Menschen die Epstein-Files. Mhm. An denen ist diese Woche, glaube ich, so niemand richtig vorbeigekommen. Über den Inhalt der Akten im Fall Epstein, also des Sexualstraftäters, wird ja viel spekuliert. Über mögliche Erkenntnisse, Trumps Rolle, potenzielle Auswirkungen auf die bevorstehenden Wahlen auch und so weiter und so fort. Innerhalb der nächsten 30 Tage sollen die Unterlagen jetzt veröffentlicht werden. Unklar ist aber, in welchem Umfang. Und deshalb sprechen Juri und ich nächste Woche sehr ausführlich über das Thema. Wir sprechen da über die politischen Dimensionen und allem drum und dran, wenn dann hoffentlich mehr Informationen vorliegen. Falls euch da was Konkretes interessiert, dann schreibt uns das gerne in die Kommis. Wir nehmen eure Fragen super gerne mit, sprechen mit Experten und Expertinnen und gehen für euch in die Recherche. Sisi, was ging bei dir die Woche?
Mich hat diese Woche ein Songleak beschäftigt. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber es soll einen angeblichen Songleak von Paula Hartmann und Berg auf TikTok gegeben haben. Ich weiß nicht, ob du den mal gehört hast, dieser hier.
Die Nägel blutrot wie Jesus, dreht die Scheinwerfer auf.
Ich will dich nie mehr zurück.
Leider nein. Habe ich da was verpasst?
Naja, ich glaube, das Ding ist so, bisher gibt es einfach keine offizielle Stellung, ob das tatsächlich ein Songleak ist oder nicht. Und Stand Redaktionsschluss, also Donnerstag 16 Uhr, ist da jetzt eine kleine Diskussion auf TikTok entstanden. Diskutiert wird nämlich darüber, ob dieser Song jetzt wirklich geleakt wurde oder ob das Ganze einfach KI generiert ist.
Spicy.
Und ich sag dir ehrlich, ich habe keine Ahnung, ob das KI ist oder nicht. Ich glaube, ich wäre da selber nicht drauf gekommen. Für mich klang es einfach so nach so gemixt und autotune, I guess. Und ich glaube, so geht es auch voll vielen Leuten. Denn Studien zeigen, dass viele KI-generierte Bilder und Stimmen voll schwer von echten zu unterscheiden sind. Bei Videos ist das manchmal ja noch so ein bisschen einfach, ne? Man kennt das selber von TikTok, diese typischen Fehler wie merkwürdige Hände, unnatürliche Stimmen oder das Bild sieht einfach ein bisschen zu perfekt aus. Die Übergänge sind einfach nicht sauber. Aber das ist längst nicht in allen Videos so. Das Ding ist, wenn wir nicht mehr unterscheiden können, was echt ist und was KI, und es aber so leicht ist, falsche Informationen durch künstlich generierte Videos und Bilder zu verbreiten, steigt halt auch die Gefahr für die Verbreitung von Fake News. Also nochmal, ob der Track von Paula Hartmann und Berg jetzt wirklich KI ist, wissen wir nicht. Aber vielleicht ist das ja auch echt ein neuer Song, total smart PR.
Ja Leute, Jokes on us. Das war gestern Abend, jetzt ist das Freitagmorgen und wir sind den beiden ganz offiziell auf den Leim gegangen. Die haben nämlich den Song bestätigt und wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Hören von Gegenteil von Glück.
Aber Leute, passt auf, was ihr teilt und checkt vielleicht nochmal, ob das wirklich echt ist.
Richtig guter Reminder. KI und Musik ist aber nicht nur bei uns ein Thema, sondern auch in den USA. Da gab es nämlich so einen Song, Walk My Walk von Breaking Rust, und der hat literally in unter einem Monat einfach 3 Millionen Spotify-Streams bekommen und ist oben in den Spotify Viral 50 USA. Und das, obwohl fast alles daran KI ist.
Been beat down, but I don't stay low. Got mud on my jeans.
Ich muss sagen, ich bin so krass Anti-KI-Nutzung in der Musik. Ich bin ein kleiner Hater, aber so KI kann safe für manche Sachen richtig hilfreich sein. Aber ich finde, bei allen Dingen, die so mit Kreativität zu tun hat, finde ich es irgendwie total schlimm, wenn KI da eine immer größere Rolle einnimmt. Deswegen hat es mich, to be honest, auch richtig gefreut. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Diesen Dienstag gab es so einen kleinen Crash-Out bei ChatGPT. Da ging einfach für ein paar Stunden gar nichts. Und ich dachte mir so, ja, wir müssen alle mal wieder selber denken. Geil.
Wie war das so? Nature is healing.
Ja.
Top der Woche.
Nachdem die Klimakonferenz in Brasilien letzte Woche mein Flop war und viele ja auch schon im Vorfeld erwartet hatten, dass da nicht so viel geht, nicht so viele Durchbrüche kommen, gibt es diese Woche doch nochmal richtig positive News von der Konferenz und deswegen ist es auch zu meinem Top der Woche geworden. Deutschland hat nämlich 1 Milliarde Euro innerhalb von 10 Jahren für den sogenannten Tropenwaldfonds zugesagt. Diesen Fonds hat die brasilianische Regierung auf der Klimakonferenz vorgeschlagen, um den Schutz des Regenwalds zu stärken. Der Regenwald, vor allem der Amazonas, gehört nämlich zu den wichtigsten natürlichen Klimaschützern, weil er eine enorme Menge an CO2 speichert. Gleichzeitig droht er aber durch erhöhte Temperaturen, Dürren, Abholzung und Brände einen Kipppunkt zu erreichen, an dem er sich langfristig nicht mehr erholen kann und in eine savannenartige Landschaft verwandeln könnte. Ich finde, das ist so eine krasse Vorstellung.
Absolut.
Flop der Woche.
Eine Nachricht, die mich echt beschäftigt hat und die ich wirklich ziemlich schockierend und traurig finde, das ist die Zahl der Wohnungslosen in Deutschland. Laut Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe hat diese Zahl einen Höchststand erreicht. 2024 gab es in Deutschland im Vergleich zum Vorjahr 11% mehr Menschen ohne Wohnung, darunter 264.000 Kinder und Jugendliche. Sie waren in den meisten Fällen in Notunterkünften mit ihren Eltern untergebracht. Die steigenden Wohnungslosenzahlen sollen laut Wohnungslosenhilfe vor allem an zu wenig bezahlbaren Wohnraum, Armut und den Rückgang von Sozialwohnungen liegen. Gleichzeitig warnt die Organisation vor einem weiteren Anstieg. Und das, obwohl die Bundesregierung sich ja eigentlich vorgenommen hat, die Wohnungslosigkeit bis 2030 zu beenden.
Die Wohnungslosigkeit zu beenden, das ist quasi in 4 Jahren, wenn wir jetzt von 2026 ausgehen. Ich finde das ziemlich ambitioniert.
Das ist sehr ambitioniert. Menschen ohne Wohnung steht jetzt außerdem eine richtig schwere Zeit bevor. Der Winter kommt nämlich und die Temperaturen gehen an vielen Orten in Deutschland nachts unter Null. Deshalb, kleiner Reminder, haltet die Augen offen und ruft Hilfe, wenn jemand sie braucht. Wir haben euch ein paar Nummern in die Shownotes geschrieben. Außerdem werden Kleiderspenden gerade wieder an ganz vielen Orten angenommen. Da lassen wir euch auch ein paar Links in den Shownotes.
Beim letzten Mal, als wir hier über Palästina-Israel gesprochen haben, ging es noch um die Friedensverhandlungen. Während bei einigen die Stimmung fast euphorisch war, blieben andere erstmal skeptisch. Jetzt sind ein paar Wochen vergangen und das Leid, vor allem in Gaza, hat nicht plötzlich aufgehört. Wir geben euch ein Update. Auch wenn seit dem 10. Oktober offiziell eine Waffenruhe gilt, bleibt die Situation in Gaza extrem angespannt. Immer wieder gibt es einzelne Angriffe oder militärische Aktionen. Am Mittwoch allein wurden laut Behörden in Gaza mindestens 25 Menschen bei einem israelischen Luftangriff getötet und Dutzende verletzt. Die israelische Armee sagt, sie habe terroristische Hamas-Ziele angegriffen. Unabhängig überprüfen lassen sich diese Informationen aber wie so oft nicht. Parallel dazu nimmt die Gewalt im Westjordanland weiter zu. Die UN melden den höchsten Stand an Angriffen von israelischen Siedlern seit 2006. Allein im Oktober waren es über 260 dokumentierte Vorfälle. Übergriffe auf Menschen, Häuser, Autos, Olivenhaine. An vielen Orten musste deswegen sogar die Ernte gestoppt werden. Die israelische Regierung betont, dass gewalttätige Siedler nur eine kleine Minderheit seien, kündigt aber an, stärker gegen die Übergriffe vorgehen zu wollen. Und auch nach Deutschland blicken wir. Die Bundesregierung hebt ab nächster Woche den Teilstopp für Waffenlieferungen nach Israel auf. Als Grund nennt sie die Stabilisierung der Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas. Wir erinnern uns, die Bundesregierung hat im August Exportgenehmigungen für Waffen, die von Israel im Gazakrieg eingesetzt werden könnten, ausgesetzt. Die Lage bleibt also ziemlich unübersichtlich. Wir wollten verstehen, was diese neue UN-Resolution zu dem Friedensplan eigentlich bedeutet. Dafür haben wir mit der ARD-Korrespondentin Sophie von der Tann gesprochen. Viele haben das Gefühl, Friedensplan, das haben wir schon zigmal gehört. Was an der UN-Resolution ist jetzt wirklich neu?
Die Grundlage für diese UN-Resolution ist ja vor allem der Trump-Plan. Und genau wie es in diesem Plan viele offene Punkte gibt, ist das auch bei dieser Resolution der Fall. Es sollen zum Beispiel laut Plan sogenannte internationale Stabilisierungstruppen nach Gaza reingehen, die Entmilitarisierung dort sicherstellen sollen. Aber wer soll das denn eigentlich sein, diese Truppen? Woher sollen die kommen? Und wie soll die Hamas konkret entwaffnet werden? Das ist unklar. Und dann soll es eine Übergangsregierung geben, den sogenannten Friedensrat. Wer soll da eigentlich drin sitzen? Trump soll den Vorsitz haben, aber sonst ist da auch ziemlich viel vage. Und unklar ist auch, wie und wann die israelischen Truppen weiter abziehen sollen. Mehr als 50% von Gaza sind unter israelischer Kontrolle und es gibt da keinen klaren Zeitplan in der Resolution für einen Abzug.
Wie reagieren denn Hamas und die israelische Regierung auf diesen Plan? Und was verrät das über die tatsächliche Bereitschaft, weiter an einer politischen Lösung zu arbeiten?
Die Hamas lehnt diese Resolution ab, weil sie ihrer Meinung nach einen internationalen Vormundschaftsmechanismus einführt, eben wegen dieser internationalen Truppen, die nach Gaza rein sollen und wegen dieses sogenannten Friedensrates. Sie sagt auch, dass Gaza damit vom Rest von Palästina abgetrennt werde, also vom Westjordanland, und den Palästinensern ihr Selbstbestimmungsrecht genommen werden würde. Und ganz wichtig, die Hamas lehnt es auch ab, ihre Waffen abzugeben. Das wäre nur möglich, wenn die Besatzung endet und ein palästinensischer Staat geschaffen wird. Also die Hamas ist ganz klar gegen Entwaffnung, und das ist wiederum ein Hauptpunkt für Israel. Netanyahu hat den Beschluss vom Sicherheitsrat zwar gelobt, aber dieses Thema Entmilitarisierung, Entwaffnung hervorgehoben. Und das hat er auch in der Vergangenheit immer wieder gesagt, das werde kommen, die Entwaffnung, die Entmilitarisierung auf einfachem oder auf hartem Wege. Also das ist durchaus auch ja, eine Drohung, eine indirekte.
Und jetzt mal ehrlich, wie realistisch ist es, dass dieser Plan umgesetzt wird? Auch mit Blick auf die Spaltung im UN-Sicherheitsrat, etwa die Enthaltungen von Russland und China.
China und Russland haben sich zwar enthalten, aber kein Veto eingelegt. Und damit haben sie die Resolution also mit ermöglicht, das muss man dazu sagen. Und der Grund war, dass ihnen die Formulierung für einen palästinensischen Staat zu vage war. Da steht nämlich in der Resolution, was von Bedingungen, die gegeben sein können für einen glaubwürdigen Pfad zur palästinensischen Selbstbestimmung und Staatlichkeit. Und diese Formulierung ist tatsächlich sehr vage. Das ist auch einer der Kritikpunkte. Und in Israel haben in den letzten Tagen Mitglieder aus Netanjahus Koalition und er selbst auch nochmal ganz deutlich gemacht, dass sie gegen einen palästinensischen Staat sind, dass es den nicht geben werde. Und das wird dann zum Beispiel damit begründet, dass das Land den Juden gehöre.
Vielen lieben Dank, Sophie.
Ob Merz Politik macht auf unseren Nacken, das fragen sich gerade einige. Auch die Junge Union. Und Achtung Leute, jetzt geht's um Rente und ganz, ganz, ganz viele Zahlen, aber es lohnt sich wirklich zuzuhören, also spitzt eure Ohren. First things first. Bundeskanzler Friedrich Merz hatte eine ziemlich toffe Woche hinter sich. Er hat nämlich für ganz viel Empörung gesorgt, weil er in einer Rede auf dem Handelskongress, kurz nachdem er bei der Klimakonferenz im brasilianischen Belém war, Folgendes gesagt hat.
Meine Damen und Herren, wir leben in einem der schönsten Länder der Welt. Und ich habe einige Journalisten, die mit mir in Brasilien waren, letzte Woche gefragt, wer von euch würde denn gerne hierbleiben? Da hat keiner die Hand gehoben. Die waren alle froh, dass wir vor allen Dingen aus diesem Ort, wo wir da waren, wieder nach Deutschland zurückgekehrt sind in der Nacht von Freitag auf Samstag.
Ganz schöner Front. Viele fanden seine Aussage arrogant oder voreingenommen. Und auch der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hat Merz öffentlich widersprochen und Belém verteidigt. Aber die Sache ist, nicht nur in Brasilien finden die Leute Merz zu kalt. Denn auch in Deutschland bekommt Merz Ärger. Auf dem jährlichen Bundeskongress, dem Deutschlandtag, hat sich die Junge Union klar gegen die Rentenpläne der Bundesregierung gestellt. Und das ist bemerkenswert, weil die JU politisch ja oft eher Team Merz ist. Schauen wir uns diesen Plan mal genauer an. Das Rentenpaket sieht nämlich vor, dass die sogenannte Haltelinie bis 2031 nicht unter 48% sinkt. Und die Haltelinie, die schreibt halt fest, dass die Rente nicht unter 48% des Durchschnittsgehalts fallen darf. Das Durchschnittsgehalt liegt aktuell in Deutschland bei 4.634 Euro brutto. So. Und wie sieht die Rente aus? Rente bei Männern 1.892 Euro brutto und für Frauen bei 1.459 Euro brutto. Und diese Haltelinie, die ist eigentlich nicht neu. Die wurde 2019 eingeführt, gilt aber eigentlich nur bis 2025. Der neue Gesetzesentwurf soll diese Haltelinie aber bis 2031 verlängern. Und besonders problematisch findet die Junge Union daran eine Formulierung. Die Haltelinie soll auch über 2031 hinaus gelten. Und das findet die JU eben richtig gefährlich. Sie spricht von bis zu 120 Milliarden Euro Mehrkosten bis 2040. Und das ist eben Geld, das durch höhere Sozialbeiträge oder zusätzliche Steuermittel kommen müsste. Eigentlich sollte die Rentenreform am 1. Januar 2026 in Kraft treten. Aber dafür muss der Bundestag das Gesetz eben noch dieses Jahr beschließen. Das wird jetzt geblockt von der Jungen Union. Die sitzt nämlich mit 18 Abgeordneten im Bundestag. Tja. Was jetzt? Darüber haben wir mit Emily Höslinger gesprochen. Sie arbeitet als Juniorökonomin beim Münchner IFO-Institut und schreibt dort ihre Dissertation über Staatsverschuldung. Hallo Emily.
Hallo Paula, schön, dass ich heute bei euch sein darf.
Friedrich Merz, der hat ja jetzt so einen neuen Generationsvertrag versprochen und gleichzeitig reden wir aber immer wieder über so Staatsverschuldung, einen neuen Wehrdienst, höhere Rentenausgaben. Und man fragt sich da so ein bisschen, trägt die junge Generation heute mehr Lasten als frühere? Ist das wirklich so oder ist das schon immer irgendwie so gewesen?
Dadurch, dass es ja mehr ältere Leute gibt als früher, steigen natürlich zum Beispiel die Ausgaben für die Rente. Und die müssen natürlich jetzt von weniger Leuten getragen werden als noch vor einigen Jahren.
Und gibt es denn für dich aus deiner Sicht irgendwelche Reformen, die wirtschaftlich vielleicht für mehr Gerechtigkeit sorgen würden, auch für mehr Generationsgerechtigkeit?
Also über diese ganze Diskussion, über die Haltelinie hinaus, gibt es unterschiedliche Ansatzpunkte, wo man an der Lastenverteilung zwischen den Generationen noch was drehen könnte. Das ist natürlich einerseits das Rentensystem an sich. Da müsste man beispielsweise darüber nachdenken, ob man die Lebensarbeitszeit an die gestiegene Lebenserwartung anpasst. Denn 1950 war die durchschnittliche Rentenbezugsdauer noch bei 10 Jahren und 2020 lag sie schon bei 20 Jahren. Das heißt, Menschen beziehen heute doppelt so lange Rente wie noch 1950 und das wirkt sich natürlich auch auf die Kosten für die Rentenversicherung aus. Deshalb ist ein Ansatz, eben die Lebensarbeitszeit an die gestiegene Lebenserwartung zu koppeln, sodass dann Menschen länger in Arbeit wären und dementsprechend auch länger Beiträge zur Rentenkasse leisten würden. Das würde zumindest das Verhältnis von Erwerbstätigen und Rentenbeziehern etwas ins Gleichgewicht bringen. Das ist leider auch keine besonders positive Entwicklung. Ja. Generell gibt es natürlich immer Verbesserungsmöglichkeiten, wenn sich Politikerinnen und Politiker jetzt Reformen annehmen würden. Ich glaube nicht, dass die Situation in Stein gemeißelt ist, sondern es ist vielmehr so, dass wenn die Politikerinnen und Politiker möchten, dass die junge Generation jetzt in Zukunft nicht den Großteil der Lasten des demografischen Wandels trägt, dass dann tatsächlich umfassendere Reformen notwendig sind als jetzt diese kleinen Schräubchen, an denen man immer mal hier und da dreht. Ja. Ich glaube trotzdem nicht, dass wir jetzt hier irgendwie ein Alt gegen Jung oder so aufbauen müssen. Es geht hier nicht darum, irgendeinen Konflikt zu schüren oder so. Es geht einfach nur darum, dass eben die Lasten nicht zu stark auf dem Rücken der jungen Generation verteilt werden. Und derzeit ist es leider so, dass sich die Stimmkraft der älteren Wählerschaft eben dann auch in den Politikergebnissen widerspiegelt.
Boah, Leute, ich weiß, das war ein absolutes Brett. Kurz durchatmen, das waren echt viele Zahlen, echt viel Theorie. Danke fürs Dranbleiben. Bei TikTok hat die Junge Union nochmal ganz deutlich gemacht, wo sie stehen.
Pascal, geh crash out, wenn.
Wenn wir die junge Generation beim Thema Rente im Stich lassen und nicht endlich die Reformen angehen, die wir dringend brauchen.
Ich sag ehrlich, ich habe die junge Union selten so krawallig erlebt und es hat mich echt ein bisschen überrascht. Aber beim Thema Rente gibt es eben viel Raum für Krawall, finde ich. Auch von unserer Generation. Mhm. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe momentan echt das Gefühl, dass gar nichts mehr sicher ist, was unsere Zukunft angeht. Auf jeden Fall nicht die Rente. Und seit diesem Jahr bin ich deshalb komplett obsessed mit Altersvorsorge. Sprich so ETFs und so weiter und so fort.
Ey Paula, bitte, bitte bring es mir bei. Wirklich, ich habe jahrelang das Thema Altersvorsorge so weit weg von mir geschoben. Es fühlt sich auch irgendwie noch voll weit weg an. Und es ist auch so ein bisschen stereotypisch, dass ich halt so gar keine Platte davon habe, während so Dudes in meinem Umfeld alle so in ETFs, Bitcoins, ich weiß nicht, ob er das noch macht, investieren. Und ich einfach nur versuche, so zu sparen. Und ich glaube auch für viele Leute, die eben nicht erben oder gerade noch BAföG-Schulden haben, fühlt sich die Zukunft auch einfach nochmal so on top unsicher an. Und ich habe auf jeden Fall nicht Lust darauf, dass ich am Ende doch von so einer Heirat und dem Geld von irgendeinem Typen abhängig bin. Deswegen, ja, Paula, teach me.
Ja, wir arbeiten dran.
Danke. Ich weiß, jede For You-Page ist sehr persönlich und vielleicht fällt es euch ja auch erst dann auf, wenn ihr es jetzt einmal gehört habt, aber in meinem Feed haben gerade so viele Menschen lila Profilbilder. Ich dachte zuerst, ich bilde mir das ein und habe es dann mal recherchiert. Dahinter steckt eine Kampagne aus Südafrika. Die Organisation Women for Change hat Frauen dazu aufgerufen, am 21. November, also am Freitag, falls ihr die Folge hört, nicht zu arbeiten, kein Geld auszugeben und keine unbezahlte Care- oder Hausarbeit zu machen. Der Streik findet parallel zum G20-Gipfel in Johannesburg statt und richtet sich gegen die extrem hohe Gewalt gegen Frauen im Land. In Südafrika ist laut UN-Berichten die Zahl der Femizide, also der Tötung von Frauen wegen ihres Geschlechts, etwa 5-mal höher als im globalen Durchschnitt. Die lila Profilbilder sollen darauf aufmerksam machen und Solidarität zeigen. Dieser Protest findet in diesem Fall nicht nur online statt, sondern soll vor allem zum Streik aufrufen. Aber als ich das bei Leuten in Deutschland gesehen habe, habe ich mich schon gefragt, was bringt das am Ende, wenn ich mein Profilbild lila mache? Und das frage ich mich, to be honest, auch immer wieder, wenn ich so Karren wie All Eyes on Rafah sehe als Solidaritätsbekundung mit Menschen in Gaza oder Ukraine-Flaggen im Profilbild. Geht es da mehr um uns selbst als um die Sache oder kann das tatsächlich etwas bewirken? Das habe ich Dr. Fabian Bresemann gefragt. Er forscht am Oxford Internet Institut zu KI, Arbeit und digitalen Aktivismus. Bringt Social Media Aktivismus etwas oder überschätzen wir die Wirksamkeit?
Ich denke, man muss das von verschiedenen Blickwinkeln aus betrachten. Für wen bringt es etwas und was kann es denn überhaupt bringen? Was bedeutet denn, etwas zu bewirken? Ich denke, was die meisten Menschen im Sinne haben, ist eine Art von politischen oder gesellschaftlichen Wandel hervorzubringen. Und ich denke, da ist Social Media Aktivismus zu kurz in seiner Wirksamkeit. Wem bringt es was? Naja, in jedem Fall bringt es den Social Media Firmen etwas. Und es kann natürlich durchaus helfen, den Freunden oder Followern oder Leuten, die um einen herum sind, zu zeigen, dass man sich für ein Thema interessiert. Also als eine Art öffentliche Interessenbekundung oder Solidaritätsbekundung kann das Ganze schon etwas bringen. Aber ich denke nicht, dass man sich darauf verlassen sollte, dass von mir aus der Krieg in der Ukraine beendet wird, nur weil man sich jetzt eine blau-gelbe Schleife an die Webseite oder an den Social-Media-Banner packt.
Woran merkt man überhaupt, dass ein Online-Trend politisch etwas verändert?
Ich denke, hier ist es eher spürbar, wo ein Online-Trend oder ein Social-Media-Aktivismus etwas tun kann. Nämlich, man merkt das dann an nachgelagerten, messbaren Effekten in der realen Welt. Wenn also, denken wir an solche Dinge wie Schlagwörter Fridays for Future und dergleichen mehr, Leute auf einmal beginnen, auf die Straße zu gehen, sie also zu Demonstrationen gehen, es Spendenaufrufe gibt, es vielleicht auch Suchaufrufe gibt nach diesen Themen und diese es dann in die klassischen Medien schaffen, in die Nachrichten, in die Tagesschau und eben Teilnehmerzahlen bei Veranstaltungen und vor allem klare politische Reaktionen. Wenn also Politiker sich auf einmal genötigt fühlen, etwas zu machen, dann hilft das Ganze schon etwas. Das heißt also, der Wert dieser Online-Aktivität ergibt sich daraus, dass es eingebettet ist in eine größere Kampagne. Und so kann das Ganze dann einen größeren Effekt haben und hoffentlich Gutes bewirken.
Viele posten schnell mal was Politisches. Ein schwarzes Profilbild, ein Aufruf in der Story. Wie berechtigt ist die Sorge, dass Aktivismus im Netz dadurch oberflächlicher wird und mehr Selbstdarstellung ist, als sich wirklich mit dem Thema auseinanderzusetzen und etwas zu bewirken?
Das möchte ich unterscheiden, wenn wir einmal fragen über die Zeit hinweg oder im Vergleich zu anderen Art der Aktivität. Im Verhältnis zur anderen Art von Aktivität würde ich sagen, ja, natürlich, wenn ich einfach nur irgendein Banner auf meinen LinkedIn oder Instagram oder TikTok-Profil packe, dann ändere ich sicherlich gar nichts und das ist einfach nur ein zur Schau stellen, eventuell eher so eine Art Social Proof oder Signaling, das ich meinen Peers gegenüber gebe. Wenn ich das aber einbinde in andere Aktivitäten, wie wir schon davor gesagt haben, und gewillt bin, auch den nächsten Schritt zu gehen, bleiben wir bei dem Beispiel Ukraine-Solidaritätsbekundung. Wenn ich dann hingehe und Blut spende, wenn ich hingehe und Kleidung sammle oder auf Demonstration gehe, dann wird da schon ein Schuh draus. Das heißt also, die Frage ist, ob man das Ganze als niedrigschwelligen Eintritt betrachtet und auch als öffentliche Solidaritätsbekundung oder einfach nur als eine Art von zur Schau stellen, gerade im Trend befindlicher Ansichten.
Vielen Dank, Fabian.
Mega spannend. Ich finde auch irgendwie die Fragen voll gut gestellt, weil ich muss ehrlich sagen, so eine Aktion fallen mir echt auch immer auf, sei es jetzt bei den schwarzen Kacheln von Black Lives Matter oder bei den Ukraine-Flaggen. Und ich bin da echt richtig oft ziemlich hin und her gerissen, einfach weil ich mich einerseits dabei erwische, dass ich denke, hey, aber wie viel haben die Betroffenen jetzt wirklich von dieser Aktion? Und andererseits lässt sich ja absolut nicht leugnen, dass solche Aktionen schon Aufmerksamkeit schaffen und Menschen darüber reden und es davor halt einfach in vielen Fällen leider nicht so war.
Ich check die Zerrissenheit auf jeden Fall und auch so wie du meinst, ne, auf der einen Seite, ich habe dieses krasse Ausmaß von Femiziden in Südafrika erst durch diese lila Profilbilder mitbekommen und Aufmerksamkeit ist der erste Schritt. Ja. Deswegen finde ich die Aktion auch grundsätzlich wichtig. Auf der anderen Seite, ich habe bei diesen recht einfachen Möglichkeiten, ein Zeichen zu setzen, schon immer die Sorge, dass Leute das so ganz schnell machen und ihr Einsatz für die Sache dann direkt aufhört. Ein symbolisches Zeichen zu setzen kann ja auch eine Positionierung sein, die einem selbst dann total ein gutes Gefühl gibt. Das löst meiner Meinung nach aber noch keinen Druck auf die Menschen in Machtpositionen aus, die dann zum Beispiel was an der Situation von Frauen verändern könnten. Dafür braucht es dann doch eben Streiks, Demos und Co.
Safe.
XOXO. Sissy. Dass Popkultur nicht nur funny, heile Welt ist, sondern uns auch zeigen kann, was in unserer Gesellschaft noch richtig schief läuft, das zeigt uns diese Woche Temptation Island VIP. Für alle, die das Reality-Format nicht kennen, auf Temptation Island leben Paare getrennt voneinander mit heißen Singles in Villen, gehen mit ihnen auf Dates und auf extrem alkoholisierte Partys. Die Paare werden getestet. Wer ist sich wirklich treu? Es ist ein Format, was absolut Sinn macht, falls ihr gerade verlobt seid.
Ja, und falls man Sorge hat, ne?
Ja.
Also direkt.
Aber, und jetzt wird's ernst, der Kandidat Alex, der dort mit seiner Verlobten Vanessa ist, hat in der letzten Folge Folgendes gesagt. Achtung, das wird jetzt wirklich ein Hardwatch. Es geht gleich um sexualisierte Gewalt. Wenn es euch damit nicht gut geht, skippt gerne zur nächsten News.
Ich schwöre, Vanessa, hast du unsere Verlobung gesehen? Mir so viel Mühe gegeben, das war wunderschön. Die hat geweint, bla bla bla, alles emotional. An dem gleichen Tag, was zu dem Zeitpunkt der schönste Tag unseres Lebens war. Wollte kein Zeug.
Nein,
ich schwöre auf alles, wollte den nicht. Ich habe versucht, ja, meinte, nein, ich verrichte dich damit. Dann habe ich dir gesagt, ey, ganz ehrlich, du denk mal gerade, was du gesagt hast, es gibt keinen schöneren Moment in unserem Leben als jetzt, das damit zu krönen. Nach einer halben Stunde hatte ich ein schlechtes Gewissen und kam dann zu mir und dann hatten wir Sex, aber nur weil sie ein schlechtes Gewissen hat. Ja, traurig, Mann. So weit ist es gekommen.
Dieser Ausschnitt ging viral und sorgte für massig Kritik und Wut. Viele sprechen von sexualisierter Gewalt und betonen, dass Sex keine Pflicht ist, obviously, und dass das natürlich auch in Beziehungen gilt. Online wird darüber gesprochen, dass Alex quasi zugibt, sie sexuell genötigt zu haben. Dadurch, dass er mit ihr danach diskutiert, habe er eben so krassen emotionalen Druck gemacht, bis sie, ja, dann doch zugestimmt hat. Ich fand das auch so eine heftige Aussage. Wissenschaftlich wird übrigens explizit zwischen Zustimmung und Bock haben unterschieden. Eine Studie in den USA zum Beispiel gezeigt, dass 28% der Frauen sagen, ihr erstes Mal war zwar freiwillig, aber ungewollt. Das heißt, Frauen haben zugestimmt, Sex zu haben, den sie eigentlich nicht wollten. Und viele Untersuchungen zeigen auch, dass zugestimmter, aber ungewollter Sex bei Jungfrauen leider sehr häufig vorkommt. Und dann fragt man sich natürlich, why? Also wie kann das sein? Und dafür gibt es zig Gründe. Unter anderem liegt es aber auch an den heterosexuellen Geschlechterskripten, die wir über Sex im Laufe unseres Lebens erzählt bekommen. Quasi so eine Art Drehbuch, wie wir uns bei dem Thema verhalten sollen. Also dass Frauen zum Beispiel lernen, eher zurückhaltend zu sein, die Wünsche ihres männlichen Partners zu erfüllen und nicht Nein sagen zu dürfen. Männer sollen wollen, aktiv sein, dranbleiben. So entsteht Druck, weil auch zum Beispiel viele denken, dass Sex die Beziehung zusammenhält. Und, um jetzt nochmal auf Popkultur zurückzukommen, das wird uns ja auch immer wieder in Serien und Filmen gezeigt. Der Klassiker. Er hat Bock, sie hat Kopfschmerzen oder sie sagt zwar nein, meint aber ja, also bloß dranbleiben. Looking at How I Met Your Mother oder auch Gossip Girl. Leute, das Stichwort hier ist Consent. Ihr wisst schon. Nein heißt Nein oder, wie es mir lieber wäre, Ja heißt Ja. Alex und Vanessa sollen übrigens getrennt sein, aber offiziell wurde das noch nicht bestätigt. Meine Meinung, dump him.
Geschichten aus dem Paulagarten. In Baden-Württemberg sorgte eine entlaufene Kuh für eine Real-Life-Disney-Geschichte. Die Geschichte der Kuhmücke, die dem sicheren Tod ins Auge blickte, ihr Schicksal aber selbst in die Hand nahm und eine Familie fand. Aber von vorne. Mücke ist auf dem Weg zum Schlachter ausgebüxt und soll mehrere Wochen alleine durch den Wald gelaufen sein und immer Abstand zu Menschen gehalten haben. Es musste seinerzeit dauern, bis Mücke einen stillen Zufluchtsort fand. Und zwar ausgerechnet in einer Schafsherde, der sie sich anschloss. Das Bild, das wir hier gerade von Mücke zeigen, das sieht fast aus wie eine Szene aus einem Märchen. So friedlich und harmonisch. Vor allem, weil Mücke sich auch ziemlich smooth einfügt. Sie kuschelt sich einfach zwischen rund 200 Schafe, beschnuppert ihre neuen Freunde und ist sofort Teil der Gang. Und die Schafe, die sind offensichtlich voll okay damit. Ja, selbst der Schäfer Alfons Gimba, so urig muss man übrigens heißen, das ist eine alte Schäfersregel, der in seinen 65 Jahren Lebenszeit schon echt viel gesehen hat, der war baff. Und seine Versuche, Mücke einzuzäunen, sind kläglich gescheitert. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann chillen Mücke und die Schafe noch heute. Nein, war leider nicht so. Als die Herde weiterziehen musste, war Mückes Märchen nämlich erstmal vorbei. Auf eine Weide in Neckargemünd wurde sie betäubt und von einem Tierschutzverein aufgenommen. Die bisherigen Kosten von rund 8.000 Euro übernimmt der Bremerhavener Psychiater Jan Reuter, Props an den Dude, der die Geschichte online gelesen hat und sofort helfen wollte. Aber das ist nicht alles. Wie bei Disney gibt es hier jetzt nämlich ein Happy End. Heute lebt Mücke auf einem Hof im hessischen Alsfeld, sicher und liebevoll versorgt und endlich ganz in Ruhe. Und die Moral von der Geschichte, nimm dein Leben selbst in die Pflicht, denn wahre Familie, das vergiss nicht, kennt starre Grenzen einfach nicht.
Leute, das Internet ist voll davon, der Black Friday steht vor der Tür. oder der Singles Day oder die Pre-Black Friday Week oder das Cyber Weekend oder der Cyber Monday. Ihr checkt auf jeden Fall, was wir meinen. Ich will auf jeden Fall dieses Jahr strategisch an die ganze Sache rangehen. Ich bin gerade in jeder freien Minute in einem Parfumladen und teste diese Dinger, damit ich dann wirklich mit einem Top-Angebot reingehen kann und die hoffentlich für die Hälfte des Preises bekomme. Paula, wie ist es bei dir?
Clever. Letztes Jahr habe ich mir einen Staubsauger geholt, der angeblich richtig stark reduziert war. Und dann stellt sich heraus, dass er ohne den Black Friday Deal immer billiger gewesen wäre. No front, aber das ist ein richtiger Schrott-Staubsauger. Ich bin richtig sauer gewesen. Es macht einen auch wirklich besonders aggro, wenn man staubsaugt und alles bleibt eigentlich genauso auf dem Boden, wie es davor war. Aber egal. Ich habe ihn halt nur gekauft, weil er aussah wie ein Dyson-Staubsauger und ich das Geld für einen Dyson nicht ausgeben wollte, obviously. Aber ich bin nicht die Einzige, die auf so einen Scam reingefallen ist. Solche Scams passieren echt jedes Jahr und deshalb sprechen wir nächste Woche auch darüber und worauf man wirklich achten sollte. Also lasst eure Parfüms erstmal im Einkaufswagen, bevor ihr auf Bezahlen drückt und hört euch davor die nächste Folge an. Vielleicht sprechen wir da ja mit einem Experten oder einer Expertin, die alles verändert. Das war's mal wieder.
Das war's für heute. Vielen, vielen Dank fürs Dranbleiben.
Und startet gut ins Wochenende. Bleibt gesund.
Die Woche. Der Funk-Podcast über was die Woche wichtig war.
Hi Freunde, wir sind Dominik und Kevin vom Edeltalk und wir haben von Funk die Möglichkeit bekommen, hier unseren Podcast zu bewerben. Aber da haben wir gar keinen Bock drauf, deswegen wird Dominik jetzt einen kleinen Vortrag halten über die Fruchtfliege auf Schwäbisch.
Ah, herzlich willkommen, also es geht los. Das Gehirn von einer Fruchtfliege besteht aus ca. 100.000 Nervenzellen. Ganz schön viel. Eine geringe Zahl im Vergleich zum menschlichen Gehirn mit rund 86 Milliarden Neuronen. Jesus Maria.
Wenn euch das Thema Funkfliege noch mehr interessiert, habe ich schlechte Neuigkeiten, weil wir reden da im Podcast wirklich nie drüber. Wir reden aber über andere lustige und spannende Themen. Jeden Sonntag 18 Uhr, überall, wo es Podcasts gibt. Schaltet doch gerne mal ein. Versprochen, wir sind wirklich lustig.
Wirklich, bitte, schaltet bitte rein. Wirklich, bitte. Die Mieten werden immer höher. Tschüss.